Darf man Gott um seinen Schutz bitten? Ja, sagst du so. Aber ist das nicht eigentlich Unglaube? Heißt es nicht, durch Jesus ist uns bereits alles geschenkt? Er ist unser Retter, unser Befreier, dein Heiland, dein starker Turm. Müssen wir immer noch mal extra kommen und bitten, bitte, bitte, beschütz mich, hilf mir. Es gilt, es ist uns alles geschenkt mit Jesus. Aber wir leben eben auch immer noch mitten in dieser Welt. In einer gefallenen Welt, in der alle Bosheit zu Hause ist. Und die sich auch immer wieder zeigt. Und das wird auch bis zum jüngsten Tag, wenn Jesus sichtbar wiederkommt, so bleiben. Die Bibel sagt sogar, es wird nicht nur so bleiben, sondern die Sache steigert sich noch. Es wird je länger, umso ärger werden. Also auch wir als Kinder Gottes leben noch mitten in dieser Welt. Ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, aber ab heute könntest du es wissen. Auch wenn wir nicht mehr zu dieser Welt gehören, wir gehören zu Jesus, wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Und doch sind wir noch nicht rausgerissen. Wir haben nicht so eine Wohlfühloase zu sagen, okay, ich bin Christ, mir kann keiner was. Auch wir sind bedrängt von Menschen und von Mächten und Gewalten, von der Dunkelheit. Nicht nur auch, sondern wir sind sogar ganz besonders im Fokus der Mächte der Dunkelheit geraten. Und das ist so, weil die Kinder des Lichts, die zu Gott gehören, tragen in die dunkle Welt einen Hoffnungsschimmer. Und das weckt ganz besonders den Widerstand der Mächte der Finsternis. Wenn du also unter Feuer stehst, wunder dich nicht, beschwer dich nicht, ist ein gutes Zeichen, dass du ein geistlich relevantes Leben führst. Wunder dich nicht, wenn du unter Feuer kommst, du führst ein geistlich relevantes Leben. Amen. Nein, ich habe nicht gesagt, dass es schön ist. In jedem Fall, dass wir es uns aussuchen, dass es angenehm ist, aber es ist ein gutes Zeichen. Wo es keinen Widerstand gibt, da bist du vermutlich einfach zu harmlos. Da macht dein Leben auch keinen Unterschied. Ich weiß aus den letzten Wochen wieder ganz genau, wovon ich spreche. Anfechtung gehört zum Glaubensweg dazu, wie die Luft zum Atmen. Und wenn du das nächste Mal fragst, warum bin ich so angefochten? Tief einatmen. Du bist geistlich lebendig. Das zeigt das ganz deutlich. Wir haben einen guten Gott, einen Vater, und er schickt uns nicht unvorbereitet in diese Welt hinein, ins Gefecht hinein. Er hat uns in seinem kostbaren Wort ganz klare Verteidigungswerkzeuge an die Hand gegeben. Epheser 6 zum Beispiel die geistliche Waffenrüstung und hier im Alten Testament Psalm 91, den wir heute und nächste Woche genauer betrachten wollen. Der 91. Psalm ist eigentlich in seiner Fülle und Gänze ein Psalm, um uns unter den Schutz von Gott stellen zu können. Ein Gebet voller Verheißungen, die uns ermutigen, unseren Glauben aufbauen. Der Psalm geht los. Ich lese ihn jetzt in der Übersetzung von Martin Luther. Die ersten zwei Verse. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Es wird nicht nur gesagt, Gott beschützt dich, Punkt. Sondern in wunderbaren poetischen Worten wird entfaltet, was es heißt, wie Gott uns schützt und wie wir diesen Schutz für uns in Anspruch nehmen können. Die vier Verse hier, die ersten zwei Verse sind wie so ein Zelt, das aufgespannt wird, damit wir darin sicher ruhen können. Zuerst erinnert uns der Psalm daran, wer ist denn dieser Gott, dem wir um Schutz bitten? Der ist nicht mickrig und klein, schwach, einer unter vielen, sondern in den ersten beiden Versen werden in zwei Versen werden vier verschiedene Namen Gottes gebraucht, so wie die vier Flöcke mal einrahmt, um ein Zelt aufzuspannen. Der erste Name ist, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Das steht im Hebräischen dann El Elyon, der höchste Gott. Höchste, der über allen anderen, der über allem ist, der Höchste. Und der zweite Flock, der eingerahmt wird, der im Schatten des Allmächtigen bleibt, da steht El Shaddai, der allmächtige Gott, der alles in der Hand hat. Und dann kommt es, der spricht zu dem Herrn, da steht Yahweh, der Bundesgott, der Treue und Bund hält, der nicht vergessen hat, wer sich mit ihm verbunden hat, auf den du dich verlassen kannst, der treu ist, egal was passiert. Und dann, mein Gott, auf den ich hoffe, da steht Elohim, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die ganze Welt gemacht hat, der über alles verfügt. Vier Namen, El Elyon, El Shaddai, Yahweh, Elohim. Wir gehen noch einmal genauer durch. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, übersetzt Martin Luther. Und es ist aber schon eine Auslegung, wie er übersetzt. Denn das Wort Schirm steht da nicht. Sondern wörtlich steht da, wer unter dem Schutz des Höchsten ist. Und dann geht es ja aber weiter mit dem Schatten. Und der Schirm wirft ja Schatten. Und so ist es schon die Auslegung der Sache, was passiert da eigentlich? Und der Schirm, der macht ja so ein wunderbares Bild. Es wird sichtbar gemacht quasi hier, was da passiert. Der sitzt unter dem Schirm oder dem Schutz von El Elyon. Du kannst dort bei Gott sitzen. Es ist ein Platz für dich dort. Du musst nicht Gott immer hinterherrennen. Du kannst in seiner Gegenwart zur Ruhe kommen, der Friede kann einkehren. Du kannst bekennen und jeden Morgen sagen, ich sitze unter dem Schutz des Höchsten und ich werde an diesem Tage bleiben im Schatten von El Shaddai, dem Allmächtigen. Nimm deinen Platz dort ein und lass es dir von niemandem rauben. Du bist unter dem Schutz des Höchsten. Dann geht es weiter und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Wisst ihr, mit dem Schatten, der Schatten ist im Orient anders konnotiert als bei uns. Wir leben in einem Land, in einer Region, wo es in den meisten Jahren nicht gerade zu viel Sonne gibt. Auch im Winter schon gar nicht, aber manchmal auch im Sommer nicht. Im Orient ist das ganz anders. Es gibt jede Menge Sonne. Die haben ein Übermaß an Sonne. Schatten ist bei denen was absolut Positives. Bei uns ist Schatten ja so ein bisschen, die Sache wirft lange Schatten voraus. Oder Schatten im Dunkeln lässt sich's gut munkeln. Also so Schatten hat so ein bisschen was Negatives, modrig, miefiges. Aber bei denen ist es so, Schatten! Ha! Endlich kann ich aus der prallen Sonne in den Schatten treten und es tut mir gut. Und der Schatten fällt, je weiter im Süden man ist, auch anders als bei uns. Der wirft nämlich keinen langen Schatten, sondern der wirft einen harten Schatten. Mit scharfen Grenzen. Und der Schatten ist kompakter, der ist kleiner, weil die Sonne höher am Himmel steht. Der Schatten ist nicht ganz so groß. Du musst nah herantreten an das Objekt, das Schatten wirft, um im Schatten zu stehen. Also du musst unter den Baum direkt runter. Du musst unter den Schirm direkt runter. Du kannst nicht sagen, da hinten ist das, hier ist der Schatten. Man braucht eine Nähe zu dem, was Schatten wirft. Und stell dir einfach vor, so eine Dattelpalme, die hat einen ganz gewissen Bereich, wo Schatten ist. Und wenn du im Schatten bist, ist es angenehm. Martin Luther macht das so anschaulich mit dem Schirm. Übrigens, der ist hier mal liegen geblieben, falls ihn jemand wiedererkennt. Wer ist jetzt die Gelegenheit, sagt, ach, ist ja meiner. So, ich brauche jetzt eine freiwillige Person. Ich habe hier einen Schirm. Im Orient würden die sagen, das macht Schatten. Bei uns würden wir sagen, das schützt gegen den Regen. Und deine Aufgabe ist es jetzt, unter dem Schirm zu bleiben. Aber ich trage den Schirm. Oh, Vorsicht. Ihr merkt, man muss ganz nah rangehen. Muss einen engen, vertrauten Kontakt suchen, dann bleibe ich unterm Schatten. Wer jemals von euch bei einem anderen mitgelaufen ist, im strömenden Regen, im Regenschirm, weiß, wovon ich spreche. Man muss quasi Körperkontakt suchen und halten, damit nur ein Teil der Kleidung nass wird. Ansonsten klappt es nicht. Solange man ein bisschen auf höflicher Distanz bleibt, wird man nass oder steht nicht mehr im Schatten drunter. Wer unter dem Schatten des Höchsten sitzt, das meint jemand, sucht die vertraute Nähe und Gegenwart mit Jesus. Und das immer wieder. Weil sobald ein neuer Tag ist oder sobald sich der Schatten bewegt, hilft nichts, ich muss mich mitbewegen, sonst bin ich nicht mehr im Schatten. Vielen Dank. Also nah am Schattenspender sein, im Gleichschritt mit dem Herrn unterwegs zu sein. Gottes Schutz, ist der wichtigste Satz der ganzen Predigt, wurzelt in deiner Beziehung mit ihm. Er wurzelt nicht darin, dass du den 91. Psalm betest wie so ein Mantra oder wie einen magischen Spruch, sondern es wurzelt darin, dass du nah dran bist an Jesus und diese Beziehung pflegst und suchst. Halt dich an ihn dran, klammer dich an ihn fest und dann bleibst du automatisch unter seinem Schutz, unter seinem Schirm, in seinem Schatten. Er beschirmt dich dann. Noch einmal zu Vers 2. Der Herr spricht, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Es ist der zweite Ausdruck der ganz nahen, vertrauten Beziehung, denn derjenige spricht mit Jahwe. Die Leitung steht, ist freigeschaltet und du musst dich nur noch einklinken bei ihm und sagen, hey, ich rede mit dem Herrn. Sprich nicht nur über ihn, sprich mit ihm. Sprich seine Verheißungen, die er uns alle gegeben hat in seinem Wort. Nimm sie ernst und sprich sie aus. Der Herr ist meine Burg und mein Schirm. Schutz. Er ist ein starker Fels. Nimm es und sprich es aus. Du bist meine Zuversicht, du bist meine Burg. Du bist mein Gott, auf den ich hoffe und vertraue. Deutsch und Hebräisch sind nicht immer ganz kompatibel. Im Hebräischen, im Deutschen ist es so, es ist besonders gute Sprache, wenn ich Dinge variiere, wenn sie unterschiedlich sind, verschiedene Verben, verschiedene Dinge. Im Hebräischen ist es so, gute Sprache ist, wenn Dinge doppelt gesagt werden. Also genau das, was im Deutschen quasi nicht so gut wäre. Und wörtlich heißt es hier eigentlich, Luther übersetzt meine Zuversicht und meine Burg. Und eigentlich meint das erste Wort einen kleinen Unterschlupf, also sowas wie eine Höhle oder wie ein Bunker. Und das zweite meint eine große, mächtige Festung. Und im Hebräischen wird das gerne so doppelt gemacht, um etwas ganz besonders deutlich zu machen. Und hier ist gemeint, egal ob du in der kleinen Gefahr bist oder in der großen Gefahr bist, ich bin deine Burg, ich bin dein Schutz, ich bin der sichere Ort, auf mich kannst du dich verlassen. Wer von euch hat schon mal ein Tier gefangen? Kann man auf verschiedene Weise tun, oder? Ich erinnere mich, vor vielen Jahren hat meine Mutter einen Maulwurf gefangen mit dem Spaten, dem sie viele Wochen auf der Lauer gelegen hatte. Heute darf man das nicht mehr, aber damals ging das noch. Man kann eine Maus fangen mit der Mausefalle, man kann angeln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Tiere zu fangen. Und das war auch damals schon so. Und da heißt es, Vers 3, denn er rettet dich vom Strick des Jägers, von der verderblichen Pest. Wörtlich steht er eigentlich, von der Schlinge des Vogelfängers. Noch bei uns ist das nicht so, aber noch heute ist es ja so, dass in Südeuropa Singvögel gefangen werden. Mit solchen Netzen, die aufgestellt werden, oder mit Leimruten, die ausgelegt werden. Und auch in Israel war das üblich, Vögel zu fangen. Und der Vogelfänger ist hier ein Bild für den Teufel. Er ist nicht nur der brüllende Löwe, der herumgeht, den man so leicht erkennen kann, sondern er ist auch so heimtückisch und leise wie eben der Vogelfänger, der seine Netze aufspannt, der seine Schlingen auslegt und wartet, dass er zuziehen kann und sich etwas darin verfängt. Er benutzt zu unterschiedlichen Zeiten mit verschiedenen Leuten und Gelegenheiten verschiedene Taktiken. Und für uns ist es gut, das zu verstehen, auf der Hut zu sein, denn die größte Gefahr gegenüber dem Teufel ist immer die Naivität. Zu denken, den gibt's gar nicht. Oder der ist harmlos, musst dich gar nicht drum kümmern. Oh, mir kann doch nichts passieren. Ich bin in Christus, ich bin neu. Das ist richtig. Aber es kann dir nur nichts passieren durch seine Kraft, nicht durch deine Kraft. Wir können mutig bekennen, wie hier, du rettest mich vor der Schlinge des Vogelfängers. Der wird mich nicht einfangen, der wird mich nicht erwischen. Gott, lass nicht zu, dass ich ins Netz des Teufels mich verstricke. Jesus, du bist unser Retter und Befreier aus allen Nöten. Halleluja. Und dann geht es weiter, und er mich rettet vor der verderblichen Pest. Ist doch interessant, wie die Dinge sich ändern und doch gleich geblieben sind. Die Pest macht uns heute keine Angst mehr. Aber wir wissen genau, es gibt andere Krankheiten, die haben wir eben noch nicht im Griff. Die kommen neu auf und man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. War doch vor 2 Jahren erst mit diesem Zika-Virus, das auf einmal die Mücken übertragen haben, wo dann die Kinder auf einmal missgebildet zur Welt gekommen sind. Immer wieder neue Dinge, die auftauchen, die heimlich auch passieren. Und die Krankheit ist immer ein Zeichen, dass diese Welt dem Tod verfallen ist. Ein Zeichen des Fluchs, der auf der Welt liegt, wegen der Sünde. Und wie das Netz lautlos ist, so schleicht auch die Krankheit ja gern mal im Verborgenen. Weiß gar nicht, wo es herkommt, weiß gar nicht, wo man sich eingefangen hat. Sie ist da, um uns anzugreifen, zu schwächen, uns lahmzulegen. Manchmal kann man ja den frommen Kreisen dem Trugschluss erliegen. Also, ich bin ja manchmal krank. Und wohlmeinende Leute haben mir dann auch schon mal gesagt, also, da muss doch was vielleicht nicht ganz in Ordnung sein zwischen dir und Gott. Wenn du so viel krank bist, das kann doch eigentlich nicht sein als Christ. Und es ist was Wahres dran. Es kann natürlich sein, wenn ich permanent in Sünde bin und Dinge festhalte und geistliche Dinge aber tun will, dass das wie so eine offene Tür ist. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite ist aber auch immer, dass es genau die Angriffslinie des Feindes ist. Und dass es nicht aus einer geistlichen Schwäche resultiert, sondern dass es genau da ist, wo du halt mit attackiert wirst und unter Beschuss bist, weil vielleicht auch anderes nicht geht. Die Pest, die im Verborgenen schleicht. Und manchmal ist es auch Ausdruck davon zu sagen, ja, da passiert was, da ist geistlich relevantes Leben und deswegen ist es auch unter Attacke. Also du brauchst immer dieses geistliche Unterscheidungsvermögen und zu fragen, was ist es, woher kommt es und warum erreicht es mich oder trifft es mich? Und oft wissen wir auch gar nicht, also wir sehen ja nur das, was in der sichtbaren Welt dann durchbricht. Wir wissen ja nicht, was alles noch in der unsichtbaren Welt gegen uns gerichtet war, aber dessen Spitzen längst abgeschlagen sind und gar nicht zum Durchbruch gekommen sind. Vers 4. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Oh, das ist ein schönes Bild. Die Elberfelder übersetzt, mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Stell dir die mächtigen Schwingen eines Adlers vor, große Spannweite, wenn er die ausfährt. In ihrem Schatten bist du sicher. Da kommt keiner an dich heran. Man kann sich auch die mächtigen Flügel eines Engels vorstellen. Die decken, die zumachen, die dich bewahren, wo keiner mehr durchschauen kann und keiner heran kann. Alle Angriffe dieser Welt auf einmal entzogen. Er bedeckt deine Schwäche und Blöße und das entspannt. Unter den Schwingen und den Flügeln geborgen. Und dann gibt es diese Stelle, wo Jesus über Jerusalem spricht, von der Henne. Also Mensch, im Lukas-Evangelium 13, Vers 34, 35, wo er sagt, ja, wie oft habe ich schon gedacht, wie schön wäre es, Jerusalem, wenn ich dich wie die Henne die Küken unter ihren Flügeln sammeln kann, um dich zu schützen. Das sind diese Schwingen der Barmherzigkeit, der Gnade. Es geht aber nicht um die Klauen von Gericht, Bestrafung und Verdammnis, sondern geborgen unter seinen Flügeln. Ja, aber dann endet das, was Jesus sagt. Er sagt, ja, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, aber ihr wollt nicht. Das macht einerseits deutlich, es bleibt da immer die Freiheit. Ich wähle selbst den Ort, wo ich bin, ob ich unter diesen Flügeln sein möchte oder eben nicht. Es ist eine freiwillige Sache. Es war Gottes Angebot als Israel durch die Propheten. Es ist das Angebot Gottes an uns durch Jesus Christus. Aber jeder kann entscheiden und sagen, nein, ich brauche keinen Schirm. Ich bin auf eigene Kappe unterwegs. Bin schon selbst groß. Das brauche ich nicht. Deinen Schirm kannst du behalten. Vers 5 und 6. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor den Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wie das unsere deutsche Sprache hier ein bisschen widerständig. In Wahrheit, seine Wahrheit können wir übersetzen, auch seine Treue ist, hier steht ja Schirm und Schild übersetzt, aber eigentlich ist wieder gemeint, einmal ein kleiner Schild, so ein Faustschild mit so einem Buckel drauf, den man beim Schwertkampf verwendet, der sehr flexibel ist. Und das zweite Wort, das benutzt wird, meint einen großen Schild, den ich auch aufstelle, um vor Speeren und Pfeilen und Steinen, die geschleudert werden, sicher zu sein. Also es geht wieder wie bei Festung und Versteck, geht es auch hier um Schild und Schild. Ausführung klein, Ausführung groß. Seine Wahrheit und Treue sind für uns dieser Schild, die uns beschützen, die, mit dem wir alles abwehren können, egal ob im Nahkampf oder auf Distanz der Angriff erfolgt. Sehr interessant, der Apostel Paulus hat natürlich das Alte Testament gut gekannt. Er hat auch den 91. Psalm vermutlich auswendig gekannt. Und wie er dann in Epheser sagt, ja, der Schild des Glaubens, an dem alle feurigen Pfeile abprallen. Der Schirm des Glaubens beschirmt dich vor den Pfeilen des Bösen. Und deshalb ist auch der Feind so hinter diesem Schild her und will dir diesen Glauben so madisch machen, weil er genau weiß, solange du den Schild des Glaubens in der Hand hast, kommt nichts an dich heran. Solange diese Verteidigungslinie steht, bist du sicher. Und deshalb will er erreichen, dass du anfängst zu zweifeln an Gottes Wort, an seinen Verheißungen, das nicht mehr ernst zu nehmen, sie nicht auszusprechen, sie nicht zu hören. Denk, ah, ist das wirklich so? Vielleicht war es nur damals so oder gilt es nur für andere? Es geht so leicht. Und dann geht es hier weiter im Vers. Du brauchst dich nicht zu verschrecken vor den Grauen oder Schrecken der Nacht. Das kann verschieden sein. Das können tatsächliche Angriffe sein. In Israel konnte der Schrecken der Nacht sein, die Wölfe oder die Löwen, die draußen geheult oder gebrüllt haben. Es sind aber auch oft die Gedanken, die einen in der Nacht überfallen. Das Schwierige, das Negative, was man verdrängen kann am Tag und in der Nacht. Ihr kennt das vielleicht manchmal, wenn man richtig bedrängt ist, dann wacht man nachts auf und kann nicht mehr einschlafen. Und dann kreisen die Gedanken. Und Dämonen feiern da fröhliche Urstände. Und der Pfeil, der des Tages fliegt, für die damals war das sehr körperlich verstanden, sagen, da kann man unter Beschuss beraten. Aber wir wissen auch, es kann anders auch sein. Es können Pfeile sein, die abgeschossen werden mit Worten, mit Gesten. Es können geistliche Dinge sein, es können soziale Sachen sein in deiner eigenen Familie oder im Job, in der Schule, in der Uni. Mit Pfeilen, die des Tages fließen. Ihr kennt vielleicht auch manche Leute, die sind sehr gut darin, ständig gegen alle möglichen Leute irgendwelche giftigen Pfeile abzuschießen, blöde Kommentare zu machen. Und dann ist es gut, ein Schild des Glaubens zur Hand zu haben und schnell abzuwehren, damit es mich nicht trifft. Damit ich mir das erst gar nicht anziehe. Wie siehst denn du heute wieder aus? Geschmack ist auch Glückssache, oder? Zack, und der Pfeil sitzt. Hast deinem Friseur, hat er dir noch Geld gegeben, dass du dort warst? Zack, und der Pfeil sitzt. Ach schade, du hast eine neue Brille. Es kann so schnell sein. Und so hinterhältig manchmal auch sagen, man sagt nur einem anderen was, der andere hört es aber mit. Ihr wisst alle, was ich meine. Und noch einmal kommt hier die Seuche und Pest, die schleicht und Verderben bringt. Wir wissen alle heute, viel mehr über Krankheiten, Viren und Bakterien und was nicht alles sein kann und wissen aber auch, dass wir nicht alles in der Hand haben. Und dass immer neue Sachen auftauchen und jeder weiß, wenn er ins Krankenhaus geht, oh weh, nur keinen multiresistenten Keim sich einfangen. Sonst sieht es direkt nicht so gut aus. Krankheit ist vielfach mit Angst besetzt. Wir haben miterlebt, wie es einen anderen getroffen hat, wie er gelitten hat, wie er gestorben ist, vielleicht obwohl derjenige auch Christ war. Und dann gilt es, das festzuhalten. Wenn es auch 1.000 zu deiner Seite trifft und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Es wird mich nicht treffen. Aber unser Fokus ist meistens anders ausgerichtet, auf Menschen, auf das, was wir erleben und sehen können. Ihre Lebens- und Leidensgeschichte lässt uns nicht kalt. Schau auf den Herrn und lass dich nicht von Furcht lähmen. Das ist schwierig. Wenn in der eigenen Familie Krebs ist, die eigene Mutter, der eigene Vater, natürlich hat man Sorge, kriege ich es auch? Demenz, MS, was weiß ich? 1.000 Allergien? Hör auf damit, das Negative zu extrapolieren und zu sagen, oh, die hatten es in meiner Familie, ich werde es auch bekommen. Die Linie nicht auszuziehen bis zu dir, denn es untergräbt deinen Glauben. Und es legt den Schild des Glaubens aus der Hand im Kampf, bevor der Kampf richtig begonnen hat. Wenn es auch 1.000 trifft zu meiner Seite und 10.000 zu meiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Das auszusprechen, sagen, den Blick auf Jesus zu richten, sagen, er ist der Herr, mein Arzt, in seinen Wunden sind wir geheilt. Und nicht aufzuhören, das zu proklamieren, auch gegen die sichtbare Wirklichkeit. Lass Gottes Verheißungen tiefe Wurzeln schlagen in dir. Wenn es auch 1.000 trifft zu meiner Seite und 10.000 zu meiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Du ziehst den Schutz Gottes damit vom Himmel auf die Erde herunter, hinein in dein Leben. Vers 8. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. So sprechen wir normalerweise nicht. Das ist politisch nicht korrekt. Wir sagen, der Herr schützt mich, lassen aber die Kehrseite der Medaille aus. Okay, das hieße ja für andere, schützt sie vielleicht nicht. Diese politischen Skrupel hat der Psalmbeter hier nicht. Es hört sich böse an zuerst fast, als würde ich dem anderen was Schlechtes an den Hals wünschen. Du wirst es mit eigenen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Da kann man nur sagen, nein. Sondern du bekommst das, für was du dich entscheidest. Das liegt nicht an meiner Fiesheit, sondern der Ball liegt bei jedem Einzelnen in seinem Spielfeld und jeder Einzelne entscheidet das für sich mit. Es ist ein biblischer Realismus, die Kehrseite unserer Rettung, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir ein neues Leben haben, dass wir Kinder des Lichts sind. Die Kehrseite ist immer, bei anderen ist es eben im Positivsten gesprochen noch nicht so. Und wir hoffen und beten, dass es bei ihnen auch passiert, dass das eintritt, dass sie das erkennen können. Aber Menschen, die in der Finsternis bleiben und die Finsternis wählen, die ohne Jesus, ohne Sündenvergebung, ohne Gnaden sind, ja, was passiert bei denen? Da macht Gott nichts Böses, sondern ihre Schuld fällt auf sie selbst zurück. Sie bleiben einfach dabei. Die Gnade ist ja das Zusätzliche, was Gott gibt. Das Normale ist, wie es in Römer 6, 23 heißt, der Sünde sollt ist der Tod. Und die Gabe Gottes, das ewige Leben, was das ausgleicht und verändert. Ganz zum Schluss. Und manchmal bleibt dann dieses große Fragezeichen. Aber wie kann es sein, wenn Gott uns so schützen will, dass trotzdem ganz üble Sachen passieren? Wie passt das zu Gottes Verheißung? Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Taten verkündigen. Und jetzt ist letztes Jahr trotz all unserem Glauben unsere liebe Schwester Jutta Becker gestorben an Krebs. Trotz aller Gebete, trotz aller Hoffnungen, trotz allem Leuten, die zu ihr gestanden haben. sind Gottes Verheißungen dann nicht wahr? Kann ich mich nicht darauf verlassen? Könnte so scheinen. Aber es gilt ja auch für sie. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Taten verkündigen. Denn sie lebt beim Herrn jetzt. Und sie ist nicht mehr hier bei uns. Aber das heißt ja nicht, dass ihr Leben damit zu Ende ist. Sondern sie lebt es jetzt schon in Gottes neuer, unsichtbarer Welt. Und es ist uns nicht verheißen, dass alles immer glatt läuft. Aber Gott sagt, ich bin bei dir, ich halte meine Hand über dich und ich gehe jeden Schritt mit. Auch den letzten, auch in die Tiefe, auch im Schweren. Nichts und niemand reißt dich aus meiner Hand raus. Du kannst mir vertrauen, ich habe Gutes für dich im Sinn. Und selbst wenn es in den Augen dieser Welt nicht gut aussieht, ich bin treu und ich habe Gutes für dich im Sinn. Denen aber, die Gott lieben, werden und müssen alle Dinge zum Besten dienen. Amen.